Selbstgespräche-Podcast. Hallo, herzlich willkommen schon wieder in der Nabelshow, schon wieder Dr. Who. Ja, es lässt mich nicht los und es ist schon wieder die gleiche blöde Folge für vom letzten Mal. Ich habe mittlerweile mitbekommen, dass ganz viele Leute die überhaupt nicht gut fanden. Die fanden die richtig doof und richtig scheiße. Erstaunlich. Ja, ich weiß, ich habe gesagt, mir hat die gefallen. Der hat mir auch gefallen. Ich habe einen Spaß dabei gehabt. Aber es ist keine wirklich gute Folge, das sehe ich auch. Es ist eine Folge, die mich wahrscheinlich deswegen so beschäftigt, weil es so viel gibt, was so kacke daran. Nein, kacke ist ein gemeines, böses, viel zu großes Wort. Es ist einfach, weil es halt so vieles gibt, woran man sich da jetzt stören kann an der Folge, weil es einfach so viel gibt. Bayern, ehrlich, die ganze Szene mit Bayern ist wirklich finde ich wirklich dumm. Es passt vorne und hinten nichts an dieser ganzen Szene. Das hätte überall sein können. Das hätte nicht mal, vor allem, ja, ich habe noch gesagt, bayerischer Akzent. Nein, es hätte auch ein böhmischer oder ein hessischer oder ein sonst was. Es hätte in jeder Region von Deutschland, in jedem beliebigen Land überall auf der Welt sein können. Das hätte, wenn wir schon Gregor hat die sieben Zwerge bemüht, dann gehen wir doch bitte, weiß nicht, wo vielleicht in den Schwarzwald oder keine Ahnung. Nein, Schneewittchen kam aus Lohr. Das ist noch Franken. Dann hätte ich bitte Fränkisch, Frankonia. Nein, egal. Konrad ist auch so ein Schleimbolzen, aber ich fand ihn hier tatsächlich. Egal. Also, wisst ihr was? Egal. Ich habe mich über so viele Sachen. Das habe ich alle schon gehabt. Das Dümmste an der Folge ist natürlich, und das bleibt's, die Sache mit dem Datum. Ja, ich weiß, ich habe da ein viel zu großes Ding draus gemacht. Dieses Datum ist einfach nur wieder so ein trauriger, verzweifelter Versuch, irgendein großes Mysterium aufzubauschen, dass man am Ende einer Staffel wieder irgendwas Großes hat, was passiert. Das ist auch so eine das ist selbstreferenziell. Allein das selbstreferenziell ist ja auch schon die Sache, dass Konrad die Geschichte von Dr. Who vorliest. Das ist eigentlich auch schon wieder viel zu viel von hinten mit der Faust durchs Auge. Ich mag das ist zu Meta, das ist zu gewollt Meta. Und das ist das Datum, das Ausstrahlungsdatum, es ist auch so gewollt Meta, so gewollt selbst. Es hat keine Bedeutung. Es ist einfach, als ob es wirklich gar nichts anfangen kann. Die Farbe der Unterhose von Russell T. Davis, das könnte beim nächsten Mal das große Mysterium sein. Egal. Ich habe da eine große Nummer. Natürlich habe ich meinen Spaß an sowas. Aber ich habe das viel zu kompliziert gemacht. Gell? Den gregorianischen Kalender zu bemühen, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, denn ohne die Zahl 144 hätte die Quersumme des Datums, nämlich die 11, ergeben. Also die Quersumme der Summe der einzelnen Zahlen des Datums, der 24.05.2025, diese Zahlen summiert und davon die Quersumme genommen. Das hätte die Zahl 11 ergeben. 11, wisst ihr was? 11! Und warum? Weil die Hausnummer in dem Haus, in dem Belinda und der Doktor wohnen, die Nummer 11 ist. 11! 11! Das ist, die 11 ist die Narrenzahl. Die Zahl, ich hab's mal hier mal aufgemacht, was die 11 ist. Die Zahl 11 ist in der traditionellen Narrade, die Narrenzahl. Sie symbolisiert die Verzweiflung, die Unvernunft, die Aufhebung der gesellschaftlichen Ordnung. 11, versteht? wenn sie dagegen, sich dagegen auflehnen, dass das alles viel zu vernünftig ist und viel zu normal, das ist die Narrenzahl, die 11. 11 ist auch die Zahl der Maßlosigkeit und Sünde. Ja, das passt ja auch. Wenn man zweifelt, wird man sofort verhaftet. 11 ist die teuflische Zahl, auch nicht schlecht. Umkehr und Mahnung, also 11, ne? Und man kann es euch einfach nicht recht machen. Ach, was soll's. Eine Sache, die ich ganz die ich weggelassen hatte, weil ich da noch ein bisschen was zu suchen wollte, und deswegen bin ich eigentlich hier. Mir ist ehrlich gesagt ziemlich wumpe, ob der Rest des Fandoms die Folge gut oder schlecht findet, und ihr könntet alle meiner Meinung sein. Es wäre so viel einfacher und viel langweilig. Aber dann hättet ihr wenigstens auch alle recht. Wäre das nicht ein tolles Gefühl? Möchtet ihr nicht einfach mal alle recht haben? Ihr könntet euch genauso gut auch Donald Trump anschließen. Das ist dasselbe. Nein, worauf ich hinaus wollte, es gab so einen Moment, der mir sehr gut gefallen hat. Das ist einer dieser Momente, die ganz häufig nicht so besonders gut ankommen. Ich finde sie aber immer sehr schön. Die stoßen aber gerne mal auf etwas, nicht immer so auf die gleiche Gegenliebe. Das ist der Moment, in dem die Rani den Doktor in ihrem Hauptquartier hat, und sie ruft Musik, und sie fangen dann an zu tanzen. Und ich habe erstmal, was ist das denn für ein Tanz? Weil das ist dieser Moment, sie sagt Musik und ich habe sofort, oh, es kommt Musik in der Folge. Und ich liebe das. Ich liebe das, wenn solche Stellen kommen. Musik. Und ich dachte, okay, geil. Die Musik ist nicht einfach Soundtrack, der im Hintergrund läuft. Das war bei Lux auch so toll, als diese Zeichentrickfigur gesagt hat, oh, ja, so für sein Leid geklagt. Und dann hört man die Musik. Und der Doktor und Belinda hören sie ganz offensichtlich auch. Und Belinda sagt, wie, du hast deinen eigenen Soundtrack? Ich liebe das, wenn Musik nicht der Soundtrack ist, sondern der Soundtrack quasi im Film. Also wenn die Leute die Musik die Figuren, die Charaktere im Film die Musik auch hören, wenn das eingebaut wird. Das sind immer so Momente, die machen mir einfach Spaß. Und dann frage ich mich, oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich halte es noch ein bisschen auf. Oh, Entschuldigung, ich habe schon wieder dieses Knackgeräusch verursacht. Das ist nicht schön. Entschuldigung. Musik bei Dr. Who gibt's ja auch schon länger. Fing, glaube ich, also so Musik Innenmusik, Inside-Musik. Wie nennt man denn das? Vorhin hatte ich noch einen Begriff. Das fing mit den Beatles an. Ticket to Ride. Ich spiele es jetzt nicht vor. Ich möchte nicht wieder, selbst wenn ich mich jetzt eine halbe Stunde lang darüber auslasse und genau die Zitate Rechte einhalte und alles und nur die 15 Sekunden, kann ich ziemlich sicher sein, dass Spotify sich sofort meldet und sind das die Beatles, haben sie da die Rechte dazu? Nein, ich werde das nicht diesmal gar nicht erst riskieren. Das war Ticket to Ride. In der Folge The Chase war das der erste Doktor, der über ein Apparat, ein Zeitschauapparat, statt, also mit der TARDIS irgendwo zu landen in der Zeit, was damals mit der TARDIS nicht so ohne weiteres funktioniert hat, weil die nicht kontrollierbar war, hat der Doktor ein Zeitschauapparat gebaut, mit dem man kontrolliert in die Zeit schauen konnte. Und was wollen seine jungen Begleiter, weil die jung und hip waren, wollten die einen Auftritt der Beatles sehen. Ticket to Ride. Und der Doktor war entsetzt über den Krach. Oder ich weiß gar nicht mehr, wie das war. War er über den Krach entsetzt, wie einstmals James Bond? Oder war das einfach für ihn altmodische, klassische Musik? Ich glaube, Susan hat gemeint, ah, wie schön. Also die Enkelin Susan, die jetzt hier auch immer wieder aufploppt. Nur falls ihr euch, falls ihr das auch so mitbekommen habt, das habt ihr natürlich mitbekommen. Und die sagt, ah, das ist klassische Musik. Und Ian und Barbara, ihre Lehrerin, sind entsetzt. Wie klassische Musik? Das ist gerade der neueste heiße Scheiß. Das waren die Beatles. Ticket to Ride hat natürlich auch noch eine schöne, schöne Metaebene. Ja, sie haben Ticket to Ride. Ian und Barbara sind auf, sie haben ja eine Mitfahrt bekommen, allerdings ohne Ticket. Sie sind quasi, sie sind geschankheit worden. Ihr Ticket to Ride in der TARDIS war unfreiwillig. Nur zu dem Zeitpunkt waren sie dann schon eigentlich alles, war schon die TARDIS-Familie draus geworden, aber sie sind immer noch unterwegs. Ticket to Ride. Okay, da spiele ich nicht vor und das will ich auch gar nicht. Es gibt noch so viele andere Sachen, so viele andere schöne Stellen, aber ich möchte mich auf eine ganz bestimmte Art von Musik konzentrieren und dazu jetzt auch nur noch zwei andere Beispiele kurz bringen, die mir besonders gefallen haben, sonst können wir hier ewig weitermachen. Und ich bleibe auch bei Doctor Who. Das kann man quer durch alle Filme, Franchises, alles bringen, dieses Musik im Film. Ich möchte mich darauf auf etwas konzentrieren. Wir haben ja hier die Situation, die Rani, die große Gegenspielerin, tritt auf und braucht zu ihrem großen Auftritt Musik. Und das hatten wir jetzt auch schon mal. Ich werde mich jetzt darauf konzentrieren, was mir gefallen hat, weil ich ein positiver Mensch sein will und nicht einfach. Vielleicht habe ich deswegen die Folge gemacht. Ich habe mir nämlich vorgenommen, alles etwas positiver zu sehen. Oder alter Meckerkopf, der ich eigentlich bin. Das kann, irgendwie geht das alles gerade nicht so richtig gut. Nee, also was ich sagen wollte, deswegen werdet ihr jetzt hier nicht Rara Rasputin hören, obwohl ich Rara Rasputin von Bonnie M. eigentlich einen geilen Partysong finde. Aber, nee. Den Doktor und Dr. Who-Zusammenhang möchte ich das Fass nicht aufmachen. Der Master als Rasputin, das hat mich... bleiben wir mal beim Master. Der ist ja das quasi, das, es klingt blöd, aber das männliche Äquivalent zur Rani. Immerhin, als die Rani zum ersten Mal aufgetreten ist in dieser Folge, war sie die zweite Geige neben dem Master. Im Deutschen hat es ja nicht mal mehr den Titel bekommen. Da hieß das doch der Plan des Master. Das ist also und der Master und als David Tennant den Doktor gespielt hat, das müsste in der dritten Staffel, im Finale der dritten Staffel, Last of the Time Lords. Ich dachte, ich habe das alles gut im Kopf und auswendig. Der Master, gespielt von John Sims, der hat dann schon die Welt unterjocht und hat den Doktor gefangen genommen, den Doktor gealtert, gefangen genommen. Der Master ist unterwegs auf seinem riesigen fliegenden Luftstützpunkt in den Wolken und spricht zu seinem Volk auf der Erde nur durch die Luft, durch Lautsprecheraktionen. Der Master ist high on track 3. I can't decide whether you should live or die, or you'll probably go to heaven. Please don't hang your head and cry. No wonder why my heart feels dead inside. It's cold and hard and petrified. Ja, die Scissor Sisters, I Can't Decide. Das fand ich damals großartig, einfach weil ich auch gerade zu der Zeit total auf die Scissor Sisters stand, auf das Album, es stammt aus dem Album Tada, und ich fand das toll. Die Scissor Sisters hatten einfach Wumms, die hatten Peng, die hatten Panache, das hat reingehauen, das hat diese Verrücktheit, dieser überdrehte Verrücktheit des Masters, der unter John Sims sehr viel verrückter und durchgeknallter wurde als unter seinen Vorgängern, was auch zu viel Kritik geführt hat. Diese ganze Szene hat auch sehr, sehr, sehr viel Kritik unter den Fans geerntet. Und ich fand sie einfach toll. Ich fand, sie war so überdreht und überzogen, wie sie gepasst hat zu dem Ganzen. Und die Musik hat das so hervorragend unterstrichen. Vor allem aber auch, weil sie das Verhältnis zum Master und zum Doktor, der Master, der den Doktor, der alt und gebrechlich in einer Art Hundehütte hausen muss auf diesem Flugdeck, der steckt ihn in einen, lässt ihn in einen Rollstuhl setzen und fährt dann mit ihm rum und wirbelt ihn und ärgert ihn. Und das ist so kindisch, es ist so boshaft kindisch, so kindisch psychotisch, wie dieser Song ja auch ist, dieses I can't decide whether you should live or die. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich dich am Leben lassen soll oder ob ich dich umbringen soll. Und das ist genau das, was diese Beziehung zwischen den beiden so auf den Punkt bringt. Wenn in dem Song dann noch krummgerätselt wird, wie soll ich dich umbringen? Soll ich dich in den See werfen, dir vergifteten Geburtstagskuchen füttern? Aber du könntest ja nachts aus dem Grab krabbeln und mich umbringen im Schlaf. Und solche Sachen. Es ist ein herrlich durchgeknallter Song, der einfach fantastisch zu diesem durchgeknallten Master passt, der auch diese Beziehung zwischen den beiden so wunderschön charakterisiert. Und gut, ich wollte jetzt eigentlich mich hochsteigern und erst ganz am Schluss den Tanz mit der Rani bringen. Aber komm, ich muss da jetzt leider direkt dahin und muss was anderes überspringen. Passt mir jetzt eigentlich gar nicht. Ich hätte besser strukturieren sollen, aber die Beziehung zwischen dem Doktor und der Rani, wie es hier in Wishworld dargestellt wird, die lässt sich auch sehr gut, also die wird auch sehr gut durch den Soundtrack von Murray Gold, der hier für die Episode auch wie für die ganze Staffel den Soundtrack, die Musik geschrieben hat, wird diese Beziehung der beiden auch tatsächlich sehr schön durch die Musik, durch den Tanz, durch das dargestellt und charakterisiert. Das ist dann dieser Moment, wenn die Rani ruft, Musik! Und mein ADHS-Gehirn innerhalb dieses Sekundenbruchteils sofort alle anderen herzlich willkommen im ADHS-Podcast, meine Damen und Herren, mein Gehirn, in diesem kurzen Teil mein Gehirn dann gerast hat und all die anderen Musiken, die so, wenn man so vorher kannte, versucht hat zu vergleichen und gesagt, was kommt jetzt für eine tolle Musik, wie reiht sich die Musik denn in die anderen ein, was kommt jetzt, kommt was Verrücktes, was Klassisches, was Elegantes, was Schräges, was Wildes kommt. Was kommt jetzt? Ein Walzer oder ein Tango? Ich weiß es nicht. Also vom Takt her und der Art zu tanzen ist es ein Walzer. Es hat aber auch sehr viele Tango-Momente. Es ist halt ein klassischer Paartanz. Es ist ein Tanz, den nur ein Paar tanzen kann. Der Tango hat natürlich feurige Momente, Leidenschaft. Der Walzer hat aber auch dieses behäbige, routinierte, wir sind schon so lange zusammen, wir tanzen immer im Gleichtakt. 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Der Walzer ist auch der einzige Tanz, den ich übrigens tanzen kann. Alle anderen habe ich zwar mal in der Tanzschule gelernt, im Grundkurs, aber vergessen. Aber das ist lange her. Boah, eine schlechte Erinnerung. Aber so ein Walzer drückt auch diese Welt, diese komisch, seltsam, behäbige Welt auf, die dann aber auch immer wieder durch solche Momente, solche bam, 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 Momente durchbrochen wird. Ich hatte mich auch schon über die Frage, wie funktioniert dieser ganze Plan eigentlich, echauffiert. Ich habe es immer noch nicht verstanden, wie der Plan der Rani eigentlich funktioniert, dass sie da Omega wecken durch Zweifel. Aber wenn schon Zweifel. Ich meine, Zweifel sind natürlich die Grundlage der Wissenschaft. Sie ist Wissenschaftlerin. Und Zweifel zu wecken und zu hinterfragen ist Sinn der Wissenschaft. Und das ist natürlich blöd, eine Welt voller Schafe, die alles brav mitmachen. Da könnte der Plan auch nicht einfach mal nicht funktionieren, könnte man meinen. Aber dann gibt es ja solche Leute wie den Doktor oder Belinda oder alle, die ständig Zweifel haben. Hat jetzt mit der Musik nichts zu tun, aber die ständig Zweifel haben. Und das kann natürlich dann auch, und da machen dann solche Sachen wie diese riesen Skelette auch Sinn. Wenn ich will, dass die Leute Zweifel haben, dann lasse ich diese riesen Dinosaurier-Monster-Skelette durch die Stadt laufen. Würde ich auch machen. Keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, charakterisiert das ja auch die Beziehung zwischen den beiden. Sie sind, die Rani behauptet das zumindest, sie sind ein Paar. Tatsächlich weiß ich es immer noch nicht. Ich kann das nicht bestätigen. Diesen Tanz, den sie da erwähnt, wir haben bei der Belagerung von Dingsbums getanzt. Habe ich nochmal nachgeschaut. Das kam nirgendwo vor. Das ist eine erfundene Referenz, die wahrscheinlich irgendwann wohl mal passiert ist, als wir gerade nicht hingeguckt haben. Aber im Kanon, zumindest der Fernsehserie, haben wir es nicht gesehen. Aber sie sagt ja auch, die Leute haben uns für ein Paar gehalten. Und es ist diese Beziehung, die ein Paar hat ausdrückt mit Leidenschaft und Vertraut, eine Mischung aus Leidenschaft und Vertrautheit und gleichzeitig auch einer unterschwelligen Abneigung. So die Höhen und Tiefen in so einer Paarbeziehung. Ich würde halt durch so einen Gesellschaftstanz, durch einen Walzer-Tango möglicherweise ganz gut ausgedrückt. So, jetzt habe ich noch einen, mit dem ich hätte eigentlich anfangen sollen, damit man das Ganze, der jetzt wirklich nicht unbedingt die Beziehung des Bösewichts zum Doktor zeigt. Und das ist der Toymaker aus The Giggle. Als der seinen großen Auftritt hatte, hat er das mit den Spice Girls gemacht. Spice up your life! Ja, Entschuldigung, ich habe mir gerade das ganze Lied angehört und habe mitgesungen. Ihr habt jetzt nur 15 Sekunden gehabt. Ihr könnt es euch ja einfach mal auf YouTube anschauen. Ich finde, das macht immer wahnsinn Spaß. Spice Up Your Life von den Spice Girls hat in dem Moment, als der Toymaker im Hauptquartier von Unit plötzlich reingeplatzt ist und alles auf den Kopf gestellt hat, auch unglaublich gut gepasst. Es hat zwar nicht die Beziehung zum Doktor charakterisiert, wie das bei den anderen beiden Beispielen, die ich hatte, war. Obwohl der Toymaker und der Doktor ja auch lange zurückgehen, wie man ich hätte nicht tanzen sollen. Mann, was mache ich ja eigentlich? Obwohl das ja bei den beiden auch lange zurückgeht, die Beziehung, auch bis zum ersten Doktor. Aber das ist einfach das Chaos, das der Toymaker verbreitet, diese Karnevalsstimmung, diese Samba-Klänge. Er tritt da ja auch als Tambourmajor auf und mit Rosen und Chaos und Tod und Vernichtung und allem ein totales Durcheinander. Aber diese Mischung aus Party und Tod, die er da verbreitet, und Samba-Klängen und Karneval, die wird so fantastisch gut durch diesen Song charakterisiert. Besser noch, als wenn es jetzt wirklich einfach nur ein klassischer Samba aus Rio de Janeiro gewesen wäre, sondern gerade weil es die Spice Girls sind, weil man das aus der Popmusik so gut kennt noch. Es ist ja lange her, also es ist ja auch nicht so gerade ein top aktueller Song. Aber es war einer der Großen, die Spice Girls, die haben zu den Großen gehört, gerade in Großbritannien. Und das hat einfach toll gepasst in dem Moment. Das war einer dieser tollen Musik, Herr Kapellmeister, Auftritte, die ich einfach liebe. Ich mag es ja wirklich, wenn Musik, ich habe es am Anfang gesagt, wenn Musik im Film eine Rolle spielt. Es gibt diese in The Runaway Bride, auch mit David Tennant als 10. Doktor, gibt's die auf der Hochzeitsfeier gibt's diesen Moment, wo sie alle tanzen und Mary Gold hat dazu Love Don't Roam. Ich spiele auch mal kurz vielleicht ein paar Takte hier ein.
About this earth with just a suitcase in my hand, and I've met some bug-eyed Joes.
Ja, Mary Gold hat, wie gesagt, Love Don't Roam dazu geschrieben und komponiert. Das klingt wie ein Song, der halt von der Band gespielt wird, aber der tatsächlich die Geschichte des Doktors erzählt, der Rose verloren hat, der seine Liebe verloren hat und der ihr tatsächlich nachtrauert, da Reel Me In, my Special Girl. Ich bin durch die Welt gewandert und all das, also da muss man tatsächlich mal auf den Text achten. Das bedeutet was. Es ist mir tatsächlich, wenn man sich das anschaut, merkt man das nicht so. Wenn man dann irgendwann mal den Soundtrack sich anhört, wie ich das damals gemacht habe, ist mir das aufgefallen. Ich dachte, wie gut das metamäßig passt. Aber es ist halt einfach nur ein Song. Und hier bei der Rani, bei dem Master, bei dem Toymaker, bei den drei Beispielen, die ich da noch gebracht hatte, da ist es Musik. Und mit Musik kommt ein großer Auftritt. Und das ist etwas, was ich einfach liebe. Die Gala, die Gala-Revue, der Auftritt, die Showbühne. Gerade eben noch in der Omega-Dimension. Gerade in den Kerker-Dimensionen, jetzt auf unserer Showbühne. So muss das gemacht werden. Das finde ich schön. Auch wenn es dann einfach, in Anführungszeichen, nur ein Walzer ist. Finde ich trotzdem schön. Hat mir gefallen. So, jetzt ist gut. Ich habe mich jetzt hungrig getanzt. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Kaffee brauche ich jetzt gerade auch keinen mehr. Vielleicht ein Kamillentee, um wieder runterzukommen. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle dann von euch. War schön, nochmal über diese unwürdige Folge zu reden. Denn, seien wir ehrlich, egal, ob sie mir gefallen hat oder nicht, es war keine Meisterleistung, diese Folge. Sie hat mir gefallen, das kann ich nochmals sagen, gerade die vielleicht nur für mich vorhandene Philip K. Dick-Assoziation, die ich mit der Folge hatte, hat sie für mich ganz, wirklich, wirklich toll gemacht. Das klingt jetzt so ganz wirklich, wirklich toll, der Superlativ. Nein, dadurch hat sie mir gefallen. Aber wenn ich mal so ein, zwei Schritte zurücktrete, denke ich mir, ja, davon abgesehen, da gab es schon Besseres. Und auch in diesen zwei Staffeln, die jetzt auf Disney läuft, gab es schon deutlich Besseres. Aber ich beschäftige mich halt auch einfach gerne mit Doctor Who. Und da ist mir dann eine Folge, die mir so ein bisschen Widerstand bietet, an der ich mich abarbeiten kann, im Positiven wie im Negativen, natürlich deutlich lieber. Ich glaube, ich habe eine sogar ausgelassen. Ich habe jetzt in meinen Ersteindrücken irgendeine Folge ausgelassen, habe es allerdings vergessen, was das war. Ach ja, 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 das war die der Doktor in Afrika, der in dem Friseursalon gefangen ist mit dem Erzähler, mit der Spinne, wie heißt denn der Spinnengott? Ich hab den Namen. Anansi, ich liebe Spinnen. Ich mag Spinnen wirklich gerne. Spinnen sind ganz toll. Anansi, der afrikanische Spinnentrickstergott, spielt da eine große Rolle mit ganz tollen Animationen, wenn die Geschichten erzählt werden. Eigentlich eine ganz tolle Folge. Die hole ich noch nach. Die mir auch gut gefallen hat, die ich aus irgendeinem Grund ausgelassen habe. Also, aber nicht jetzt. Jetzt brauche ich was zu essen. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Schreibt mir ein paar nette Kommentare. Schreibt mir ein paar Kommentare. Wie die ausfallen, überlasse ich euch. Sagt mir, was ihr von der Folge gehalten habt. Das interessiert mich wirklich, weil ich habe wirklich den Eindruck, da gehe ich jetzt gerade mal mit der allgemeinen Meinung sehr weit auseinander. Würde mich sehr interessieren. Also was ich bisher gehört habe von direkten Reaktionen, als auch so im Internet nachgelesen habe, war, wie gesagt, die allgemeine Stimmung zu Wishworld ziemlich im Gegensatz zu dem, was ich zu der Folge empfinde. Und, oder sagen wir mal, die waren einfach alle negativ. Durch die Bank durch. Eher Richtung, diese Richtung. Deswegen würde es mich interessieren, wie seht ihr das? Und freut ihr euch jetzt noch auf das große Finale? Hättet ihr auch lieber ein anderes Datum? Und dieses Datum, ehrlich. Freut ihr euch noch auf das große Finale? Interessiert euch das überhaupt mit dem großen Finale? Juckt euch sowas überhaupt noch? Großes Finale, mein Gott, erzähl mir was Neues. Noch langweiliger ist übrigens folgende Geschichte, wie Max Gold immer gesagt hat. Und mit diesen Worten entlasse ich euch dann jetzt in den, welchen Tag es auch immer bei euch gerade hat. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.